Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche startest und wir nun gemeinsam auf das Thema Führung blicken. Ich habe diese Folge aufgenommen aus dem Grund, weil ich immer wieder angesprochen werde, aktuell für Vorträge oder für Workshops oder Begleitung von Instituten, die sich die Frage stellen, es hat sich die gesamte Welt verändert und somit ja auch die Frage, was bedeutet es eigentlich für Führung? Wir haben Fachkräftemangel, wir haben andere Erwartungen der Mitarbeitenden an die Führungskräfte und somit die Frage, was bedeutet es für mich eigentlich als Vorstellenden Vorstand, als Führungskraft von Menschen? Was hat sich im Führungserleben und Führungsleben verändert und wie können wir mit Führung den Wandel in Organisationen positiv beflügeln? Genau darum soll es in dieser Folge gehen und ich freue mich, dass du hier bist und mit mir gemeinsam auf dieses spannende Thema blickst. Ja, heute nehme ich dich mit in das Seminar von Dr. Reinhard Sprenger zum Thema radikal führen. Und das ist mal wieder eine Folge, die quasi live aufgenommen ist. Also live sind alle Folgen, aber live am Ort des Seminars. Du kannst dich mir jetzt vorstellen mit Blick auf den schönen Zürichsee. Das Seminar ist nämlich in Zürich und ich schaue hier aus dem Hotelzimmer auf den Zürichsee, um dabei diese Folge für dich aufzunehmen. Also Reinhard Sprenger, viele kennen ihn bereits aus seinen Büchern Mythos Motivation, ein Buch, was seit Jahrzehnten einer der Klassiker ist, bezogen auf Führung und Motivation. Und vielleicht kennst du ihn auch aus diesem Podcast. Ich habe mit ihm vor, ich würde sagen, so circa 2 Jahren eine Folge aufgenommen zu seinem aktuellsten Buch, nämlich Die Magie des Konflikts. Ich verlinke diese Folge auch nochmal in den Shownotes unten. Dann kannst du sie, falls du sie nicht kennst, anhören. Auch sehr, sehr hörenswert, wo es darum geht, wie sind eigentlich Unternehmen strukturiert, nämlich rund um verschiedene Konflikte. Wie können wir Konflikte überhaupt lösen? Oder ist es nicht eigentlich der originäre Zweck und Sinn, Konflikte im Unternehmen zu haben, weil sie sozusagen den Unternehmensdaseinszweck so ein Stück weit halten? Also auch eine sehr, sehr spannende Folge, verlinke ich unten in den Shownotes. Zurück zum Thema Führung. Wenn wir uns mal überlegen, was ist eigentlich Führung und wofür brauchen wir eigentlich Führung? Und ich fand das sehr, sehr spannend. Dr. Sprenger empfiehlt hier 3 zentrale Fragen auf jegliche Themen, die in Organisationen letzten Endes aufkommen, die man sich stellen soll, um zu gucken, was haben wir eigentlich für ein Problem, also um auch Problembewusstsein zu schärfen. Und die erste Frage ist, wenn Führen die Antwort ist, was ist denn eigentlich die Frage? Also aus welchem Grund brauchen wir eigentlich Führung? Und wenn wir das mal gemeinsam durchdenken, dann wirst du vielleicht auch schon eine Antwort im Kopf haben, warum braucht es eigentlich Führung im Unternehmen? Was mir spontan eingefallen ist, als mir die Frage gestellt wurde, ist das Thema Führung gibt Orientierung und schafft Klarheit bezogen auf das, was wir erreichen wollen. Aber wofür brauchen wir denn diese Orientierung und diese Klarheit? Und das finde ich immer so schön an philosophischen Ansätzen, die ja immer die ganz, ganz klare Ausrichtung haben, was ist eigentlich die Wurzel? Wie kommen wir an die Wurzel ran? Und da gibt es ja auch diese wunderbare Fragetechnik der 7-mal-warum-Frage, immer 7-mal-warum zu fragen und immer wieder tiefer zu gehen. Also wenn wir sagen, Führung schafft Klarheit und Orientierung, ja, warum brauchen wir denn diese Orientierung und Klarheit im Unternehmen? Und je tiefer wir steigen in dieser Frage, desto näher werden wir an eine Wurzel kommen, nämlich Erfolg, also der Erfolg des Unternehmens. Dafür braucht es Führung, dass wir ökonomisch erfolgreich sind und selbst da gibt es nochmal eine tiefere Wurzel und Ursprung, weil wofür brauchen wir denn diesen ökonomischen Erfolg. Und der ökonomische Erfolg sichert die Überlebensfähigkeit der Organisation und des Unternehmens. Und wenn wir an Führung denken, wäre das aus meiner Sicht die Wurzel, dass es im Kern darum geht, Zukunft zu sichern, also die Überlebensfähigkeit der Organisation, des Unternehmens zu sichern. Dafür braucht es natürlich ökonomischen Erfolg und auf diesen ökonomischen Erfolg zahlt Führung ein. Und das ist so ein spannender Punkt, wenn man den mal differenziert von Management. Und man kann natürlich sehr, sehr viel über Begriffe philosophieren und sprechen. Was ist jetzt eigentlich Leadership, was ist Führung? Aber bleiben wir bei Führung und Management, dann wäre das eine Komponente, die Führung von Management unterscheidet. Management ist Daily Business. Wir halten das, was täglich zu tun ist, am Laufen. Und Führung hat eben diesen Zukunftsbezug. Der Zukunftsbezug, der eben die Ökonomie mit integriert und den Blickwinkel, die Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern. Und das Spannende ist, wenn wir sagen, okay, wenn das die Frage ist, was ist, also wenn das die Antwort ist, was ist die Frage, dann zu überlegen, wer stellt eigentlich diese Frage? Und dann in diesem Zuge zu sagen, was sind denn eigentlich die Spät- und Nebenwirkungen aus dieser Antwort? Und wenn wir uns überlegen, die Nebenwirkungen aus Führung sind Transaktionskosten. Also Transaktionskosten, die entstehen durch das, was wir in Führung alles hineininterpretieren, was man tun müsste. Nehmen wir das Beispiel Beurteilungsgespräche, die einmal im Jahr stattfinden müssen. Gibt es dann eine Checkliste, die vorbereitet werden darf. Da wird man dann nochmal von der Personalabteilung erinnert, weil die Personalabteilung hier einen Teil der Überwachung macht, das auch wirklich macht als Führungskraft. Man wird erinnert an den Termin, dann werden die Gespräche geführt, dann gibt es vielleicht auch nochmal Rückfragen der Mitarbeitenden zu bestimmten Beurteilungsskalen oder Einwertungen, warum gibt es mir jetzt eine 7, wenn es doch eine 10er-Skala ist, was muss ich denn tun, um eine 10 zu bekommen, warum ist es denn keine 9 und so weiter und so fort. Braucht es vielleicht nochmal ein oder andere mehr Gespräche. Irgendwann mal ist der Prozess für dieses Jahr beendet, die Personalabteilung bekommt die Informationen, hoffentlich digital, dass die Gespräche gelaufen sind und erinnert vielleicht nochmal die Führungskräfte, die aktuell noch kein Gespräch geführt haben, an die Notwendigkeit dieser Gespräche und so weiter und so fort. Also nur ein Beispiel der Beurteilungen können wir sehen, das löst sehr, sehr viele Transaktionskosten in Form von Zeit aus, also Zeit, die Menschen verbringen mit Tätigkeiten rund um Führung. Beurteilung ist ja nur ein Aspekt. Wir können weitere Aspekte von Führung, Mitarbeitergespräche, zum Beispiel Führungsprozesse, die festlegen, du musst einmal die Woche eine Teambesprechung machen und einmal die Woche oder einmal im Monat oder alle 2 Wochen, es gibt ja da ganz, ganz viele Unterschiede, musst du als Führungskraft ein Gespräch one-on-one mit deinen Mitarbeitenden führen. Auch das löst Transaktionskosten aus fürs Unternehmen. Und wenn wir mal überlegen, wenn Überlebensfähigkeit der Organisation die originäre Wurzel ist von Führung und diese Überlebensfähigkeit hat eine hundertprozentige ökonomische Komponente, nämlich verdienen wir mit dem, was wir tun, Geld. Dann ist eben die Frage, wie viel Transaktionskosten bin ich denn bereit zu investieren, um letzten Endes diesen ökonomischen Erfolg zu erzielen. Also würde der Kunde, das ist die zentrale Frage, würde der Kunde für das, was wir da tun, Geld bezahlen? Machen wir dort irgendetwas für den Kunden besser oder machen wir etwas, wo eben der Kunde dazu bereit wäre, Geld dafür zu bezahlen? Und da stellen wir relativ schnell fest, wenn wir diese beiden Beispiele rausziehen, bei Beurteilungsgesprächen und bei den angesprochenen Führungsprozessen, dann sind es erstmal interne Dinge, die auf der Kundenseite überhaupt gar nicht sichtbar sind. Der Kunde bekommt davon überhaupt nichts mit und spürt im Zweifelsfall auch davon gar nichts mehr. Und wo kommt das eigentlich her? Das ist eben die spannende Frage dessen, dass es in der Führungslehre in dem Sinne zwei Richtungen gibt. Also die eine Richtung, die sehr personenzentriert ist, ursprünglich mal kommen, das ist sozusagen die Wurzel der Entstehung dieser personenzentrierten Führungsbewegung der Sigmund Freud, Psychoanalytiker aus Wien. Also dass wir sagen, wir haben es eben mit Menschen zu tun und wir müssen an den Menschen in irgendeiner Art und Weise rumschrauben, damit sie eben ihre Tätigkeiten so machen, wie wir es haben wollen oder wie es das Unternehmen letzten Endes vorsieht. Also sehr, sehr stark personenzentriert, bezogen auf, nehmen wir mal den Fall, ihr habt im Vertrieb manche Mitarbeitende, die vielleicht nicht ihre Ziele erreichen. Und dann ist eben der Blickwinkel, ja, das liegt ja an den Mitarbeitenden, vielleicht Fehleinstellungen oder einfach keine Menschen im Vertrieb gut aufgehoben sind. Und somit gibt es dann Trainings, Coachings, die den Menschen helfen sollen, eben richtig in Anführungszeichen zu werden, erfolgreich als Vertriebler. Was gut ist, um Dinge zu lernen, Handwerkszeug zu lernen, bitte nicht falsch verstehen, geht gar nicht darum, das zu verteufeln. Aber die Frage ist, welcher Grad davon ist gerade noch nützlich und wirksam, wenn wir auf den ökonomischen Erfolg blicken, und welcher Teil ist vielleicht reine Beruhigung der Organisation? Also nehmen wir Reports beispielsweise. Welche Anzahl von Reports brauchst du wirklich, um feststellen zu können, ob ihr gemeinsam als Team ökonomischen Erfolg habt? Und welche Anzahl an Reports werden erstellt und gemacht und auch zelebriert in Form von Besprechungen in Runden und so weiter, die einzig und allein dafür dienen, vielleicht Schuldige zu suchen, sich zu rechtfertigen oder eben, wenn man als Schuldiger dasteht, nochmal eine Argumentationsmöglichkeit zu haben, die durch tiefergehende Analysen und Reports einen ermöglicht, vielleicht doch nicht der Schuldige zu sein, die letzten Endes auch da wieder, und das ist der Blickwinkel, den Führung immer haben sollte, wo ist eigentlich der Grenznutzen von dem, was eigentlich alles passiert. Und du weißt, und da fühlte ich mich auch gestern sehr, sehr bestärkt in den Ausführungen von Dr. Sprenger, dass mein Blickwinkel, wenn ich erinnere, eines meiner meist runtergeladenen Thesenpapiere auf meiner Webseite ist das Thesenpapier Produktivität entfalten, wo ich über Produktivitätskiller geschrieben habe, unter anderem zum Beispiel Meetings oder E-Mails und Hinweise dafür gebe, wie können wir eigentlich ausmisten? Wie können wir eigentlich mal schauen, welche Meetings brauchen wir denn wirklich? Braucht es wirklich diese E-Mails? Braucht wirklich diese E-Mail auch noch 15 Menschen in CC? Oder können wir das vielleicht anders lösen? Also eben zu schauen, was ist alles, ich nenne es auch mal gerne Business-Theater, was in der Organisation stattfindet, was aber, wenn wir das hart challengen, bezogen auf die Kundenseite, machen wir damit für den Kunden etwas besser oder machen wir dort etwas, wofür der Kunde bereit wäre zu bezahlen, man feststellen darf, es ist letzten Endes reines mit sich selber beschäftigen. Und dieser Führungsstream aus dem Individuum setzt eben sehr, sehr stark am Menschen an. Und es gibt einen zweiten Führungsbereich, Führungsstil, Management, Methodik, die eben die Institution als System ansieht. Und viele von euch wissen, die, die schon mit mir gearbeitet haben, kennen das, dass ich immer sehr, sehr stark dafür werbe, diesen systemischen Blick auf eine Organisation zu lenken, zu überlegen, wie können wir denn die Sparkasse, das Institut bauen, damit sich die Menschen so verhalten, dass wir das, was wir erreichen wollen, erreichen. Also wenn wir eben hohe Kundenzufriedenheit, hohe ökonomischen Erfolg haben möchten, dann ist ja die Frage, wie müssen wir Rahmenbedingungen setzen, dass das in Anführungszeichen automatisch passiert. Denk da an Ablauforganisationen, an Prozesse, an Kompetenzen, an Steuerungssysteme. Was implizieren die tagtäglich bei den Menschen? Was lösen die aus? Welches Verhalten lösen die auf? Und ich möchte da ein Beispiel machen aus einer Strategieklausur, die ich durchgeführt habe vor einigen Monaten, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie können wir eigentlich die Eigenverantwortung der Menschen stärken. Und wir kamen dann sehr, sehr stark und schnell auf das Kompetenzsystem und eben die Frage, wie sehr ermöglicht eigentlich das Kompetenzsystem, dass ich auch eigenverantwortlich handeln kann. Und wir stellten fest, das Kompetenzsystem sehr, sehr komplex aufgebaut war, sehr, sehr kleinteilig, viele, viele Dinge geregelt waren. Und dann brachte ich den Aspekt ein, der ich inspiriert aus meiner damaligen Doktorarbeit, wo ich mich sehr, sehr intensiv mit den serviceorientiertesten Unternehmen der Welt beschäftigt habe, unter anderem eines davon ist Ritz-Carlton, ein Luxushotel, die für ihre Mitarbeitenden die Regel haben, jeder kann ein Kundenproblem lösen bis zu $1,000, unabhängig von der Funktionsstufe. Alle Menschen, alle Mitarbeitenden können ein Problem bis zu $1,000 lösen. Und ich erzählte diesen Aspekt von Ritz-Carlton und dann haben wir überlegt, wie wäre es denn, wenn wir das genauso für die Sparkasse auch machen und sagen, jeder kann ein Kundenproblem bis zu 1.000 Euro lösen. Egal davon, ob es jetzt irgendwie eine Gebührenrückerstattung ist oder die Rückerstattung von irgendwie Zinsen, was auch immer, bis 1.000 Euro wäre das möglich. Und was verrückt war, ich sehe es noch genau vor mir, den Ort und diese wunderbare Runde, in der ich da war, dann sagte der Revisionsleiter, ja, wenn wir das tun würden, dann würden wir ungefähr die Hälfte des Kompetenzkatalogs einsparen. Also die ganzen kleinteiligen Regelungen würden wegfallen, weil wir haben eben diese Pauschalregelung mit den 1.000 Euro. Und wenn man dann überlegt, was letzten Endes die auch Folgewirkungen des Kompetenzkatalogs sind, an Prüfungen, Nachprüfungen, Kontrollprozessen und so weiter, dann würden wir da einen riesen Mehrwert schaffen, auf beiden Seiten. Auf der einen Seite interne Effizienz steigern, weil eben manche Kontrollen, Kontrollprozesse nicht mehr notwendig wären. Und auf der anderen Seite wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, eigenverantwortlich zu handeln. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, wenn wir das Unternehmen, die Organisation, die Sparkasse als Institution denken und uns eben überlegen, wie müssen wir die Institution bauen, dass das Verhalten rauskommt, was wir haben wollen, dann ist das letzten Endes der Ansatz, der am erfolgsversprechendsten ist, weil wir dann einfach deutlich mehr Menschen auch gleichzeitig erreichen. Was nicht heißt, dass Training und Coaching bezogen auf das Individuum nicht sinnvoll sind. Es gibt zahlreiche Situationen, wo das auf jeden Fall sinnvoll und wichtig ist, Training zu erlernen, des Handwerkszeugs beispielsweise oder Produktwissen sich anzueignen oder eben in seinen verkäuferischen Fähigkeiten sich zu verbessern. Überhaupt keine Frage. Das hat absolute Berechtigung. Nur die Frage ist, hat es diese Berechtigung in dem Ausmaß, in dem es betrieben wird? Und da ist meine ganz klare Antwort, nein. Und zweitens, bringt es etwas, wenn wir nicht an der Institution arbeiten? Also wenn wir eben das Steuerungssystem, Kompetenzsysteme, die Vorgehensweisen, Vertriebsprozesse gleich lassen, das ist mal sehr zugespitzt gesagt, dann können Sie trainieren und coachen, was Sie wollen, mit den weltbesten Trainerinnen und Trainern und Coaches. Es wird nichts bringen, weil die Institution stärker ist und letzten Endes Verhaltensorientierung schafft und dann eben dazu führt, dass das Erlernte oder die Inspiration, die stattgefunden hat während des Trainings und Coachings, letzten Endes verpufft. Diese Effekte kennen viele von euch auch, wenn eben Mitarbeitende von Fortbildung dieser Art zurückkommen und dann relativ schnell wieder ernüchtert sind und ernüchtert werden, weil es letzten Endes für sie im Tagtäglichen einfach nicht umsetzbar ist. Somit ist das Zentrum zu sagen, die Probleme nicht gleich auf die Individuumsebene zu schieben und zu sagen, ja, wir brauchen unternehmerisch denkende Mitarbeiter, also müssen wir jetzt eine Mindset-Schulung machen oder wir brauchen andere Führungskräfte, also brauchen wir irgendwie ein Führungstraining oder Coaching, sondern erstmal zu überlegen, was können wir denn in der Institution verändern, dass das Verhalten, was wir haben wollen, stimuliert wird. Und eben auch nochmal da zurückzublicken, was führt denn zu dem Verhalten, was wir gerade aktuell beobachten können im Unternehmen, was ausgelöst wird durch die Institution. Und der erste Schritt, und da fühlte ich mich sofort direkt ins Herz getroffen, auch darüber habe ich bereits vor Jahren einen Artikel geschrieben, heißt Ausmisten. Wirklich ausmisten, zu gucken, was können wir alles weglassen, was löst Transaktionskosten aus und was brauchen wir einfach nicht mehr. Was können wir weglassen? Wovon können wir uns verabschieden? Von welchen Reports, von welchen Elementen des Führungsprozesses etc.? Was können wir loslassen? Was ist letzten Endes alles so ein Stück weit Beruhigungstherapie fürs Unternehmen, was stattfindet, wo welche Runden stattfinden, aber passiert da wirklich was, das einen Mehrwert auf der Kundenseite hat und einen Mehrwert erzeugt, dahingehend, dass das Unternehmen überlebensfähiger wird, ökonomisch erfolgreicher wird, oder ist es letzten Endes einfach so ein Stück weit Business-Theater, was wir hier gemeinsam spielen, um einfach uns vielleicht zu beruhigen oder uns zu überlegen, wie können wir denn auch Dinge vielleicht formalisieren, obwohl sie gar nicht formalisierbar sind. Weil das ist auch eine spannende Frage, wenn wir uns nochmal anschauen, diese drei Fragen. Also wenn X, in unserem Fall jetzt Führung, die Antwort ist, was ist eigentlich die Frage? Und das Themenfeld, was sind die Spät- und Nebenwirkungen? Und auch nochmal ein Unteraspekt dieser Frage zu sagen, gibt es diese Frage tatsächlich eigentlich noch? Oder erzeugt die Antwort eigentlich die Frage selbst? Also nehmen wir das Beispiel des Menschenbildes. Ist das, was wir im Unternehmen aufgebaut haben an Führungssystemen, überhaupt noch aktuell? Weil die Frage ist, was für ein Menschenbild impliziert es denn eigentlich und unterstellt das denn eigentlich? Was unterliegt denn einem Menschenbild diesen Führungsprozessen? Haben wir dort das Bild eines fähigen, vertrauensvollen, leistungsstarken Mitarbeiters, der Lust hat, sich für die Sparkasse und das Institut einzubringen? Oder ist unbewusst ein Menschenbild da unterlegt, dass Menschen eher faul sind, Kontrolle brauchen, dass wir Mitarbeitende kontrollieren müssen, um sicherzugehen, dass sie auch im Sinne der Institution arbeiten? Also was ist es eigentlich, was dort für ein Menschenbild unterlegt ist? Und wenn wir da mal hingucken und uns überlegen, ist das eigentlich noch aktuell? Passt das noch zu den Menschen, die wir aktuell vereinen? Dann gibt es sicherlich auch schon den ein oder anderen Aspekt, den du erkennen wirst, der vielleicht nicht mehr notwendig ist. Also Stichwort Ausmisten ist ein ganz, ganz zentraler Faktor, im ersten Schritt zu überlegen, wo entstehen eigentlich für uns Transaktionskosten? Bezogen auf Führung und Selbstbeschäftigung im Unternehmen, die keinen Mehrwert auf der Kundenseite haben, und was davon können wir loslassen. Und dann im nächsten Schritt macht das natürlich Sinn zu gucken, wie können wir auch mit den Menschen gemeinsam Dinge weiterentwickeln und letzten Endes auch da gucken, was braucht es vielleicht noch für Fähigkeiten, für Möglichkeiten im Unternehmen, dort auch weiterzukommen. Es gibt wunderbare Ausbildungen, nur ein Beispiel, zu Agile Coaches. Und natürlich machen die Sinn. Aber die machen halt dann auch nur Sinn, wenn sie auf fruchtbaren Boden in der Institution fallen und es dann eben auch die Möglichkeit gibt, beispielsweise einzelne Team agil auszurichten und dort agile Arbeitsweisen und Methoden einzuführen, um manche Projekte eben dort agil durchzuführen. Weil gerade im Banking wird es immer so sein, dass wir Bereiche haben, da macht agiles Arbeiten total Sinn oder Themenstellungen, und andere Bereiche, da macht es einfach überhaupt keinen Sinn, weil letzten Endes wir immer in diesem Spannungsverhältnis leben. Wenn ihr eine neue MRIS-Novelle umzusetzen habt, dann macht es einfach wenig Sinn, das agil zu machen, weil es ist total klar, was es zu tun, und der kreative Spielraum in der Umsetzung ist relativ klein und somit macht es dort total Sinn, und im Gegenteil, es wäre totaler Schwachsinn, es agil zu machen, es einfach linear umzusetzen. Auf der anderen Seite, wenn ihr an Produktneuentwicklungen oder neue Services denkt, dann macht natürlich ein agiles Vorgehen total Sinn. Also auch mit diesen Widersprüchen umgehen zu lernen und umgehen zu können, dass nicht die Welt schwarz oder weiß ist, dass man nicht entweder oder sagen muss, entweder machen wir es agil oder machen wir es linear, sondern auch mit Widersprüchen im Unternehmen umzugehen, ist eine zentrale Fähigkeit von Unternehmen, die eben überlebensfähig sind. Somit können wir sagen, wenn wir auf die Kernaufgaben von Führung kommen, dann ist es einmal genau diese Zusammenarbeit zu organisieren. Also im besten Fall nur die Zusammenarbeit, die sich nicht von selbst ergibt. Auch das ist wieder sehr, sehr stark in der Institution zu verlagern. Wie können wir es eigentlich schaffen, dass Menschen gemeinsame Probleme haben? Weil wenn sie ein gemeinsames Problem lösen, dann kooperieren sie, dann arbeiten sie zusammen. Und deshalb auch zu gucken, wie können wir auch Teams, Abteilungsstrukturen so schneiden, dass wir möglichst Menschen haben, die an einem gemeinsamen Problem arbeiten können, weil sie ein gemeinsames Problem haben, weil so entsteht auch wirkliche Zusammenarbeit. Das ist häufig, erleben wir das an der Schnittstelle Vertrieb und Vertriebsmanagement. Beide können in Teilen aneinander vorbeiarbeiten, weil sie zwar ein schriftlich fixiertes gemeinsames Problem in Anführungszeichen haben, nämlich dafür zu sorgen, dass Kundinnen und Kunden die beste Dienstleistung und Produkte bekommen, aber letzten Endes von der tagtäglichen Vorgehensweise und Arbeitsweise sie einander nur in Teilen brauchen. Und drum oftmals natürlich der Fingerzeig näher ist von den einen auf die anderen. Die einen, die schlechte Kampagnen machen, schlechte Produkte zur Verfügung stellen zu schlechten Konditionen. Und die anderen, die letzten Endes, ich vereinfache an der Stelle sehr, sehr stark, zu blöd sind, die tollen Kampagnen und Produkte umzusetzen oder zu faul. Und diese gegenseitigen Fingerzeige sind natürlich ein Teil davon, zu überlegen, wie sind auch hier Teams geschnitten? Hat man wirklich ein gemeinsames Problem, um auch Zusammenarbeit wirklich auch stattfinden zu lassen? Und Zusammenarbeit braucht natürlich auch die Begegnung. Auch das ist ein Thema, was intensivst diskutiert wurde im Kontext von Homeoffice und virtueller Arbeit. Also welcher Grad von Begegnung ist minimal notwendig, um auch als Team zusammenzuwachsen? Weil natürlich die menschliche Begegnung eine starke Rolle spielt, um Vertrauen zu bekommen, um auch Resonanz gegenseitig auszulösen. Und diese Resonanz und das Vertrauen wiederum einzahlt auf die Zusammenarbeit. Also, wenn wir auf die Kernaufgaben von Führung blicken, dann ist es genau das, Zusammenarbeit zu organisieren, die sich nicht von selbst ergibt. Auf der anderen Seite, hatte ich schon angesprochen, Transaktionskosten zu senken und gleichzeitig im Falle von Konflikten zu entscheiden. Das ist ja der entscheidende Vorteil, wenn wir ins Banking gucken. Hierarchie ist ja nicht per se schlecht, auch wenn man dort manchmal den Eindruck bekommt, in aktuellen Publikationen, Hierarchie wäre irgendwie von vorgestern und schlecht. Ganz im Gegenteil, Hierarchie schafft Orientierung und hat den entscheidenden Vorteil, dass wir klar haben, wer trifft welche Entscheidung und wie sind die Entscheidungsstrukturen. Und gerade wenn es eben zu Konflikten kommt, dann ist letzten Endes die Führungskraft diejenige, die eine Entscheidung trifft, zu sagen, welchen Weg gehen wir da hier. Und natürlich das Thema Zukunftsfähigkeit sichern, also immer ganz klar diesen Bezug dazu, ökonomischer Erfolg, nur dann ist es Führung, der zukunftsbezogen ist und die Überlebensfähigkeit der Organisation sichert. Alles andere ist Management. Somit ist die Denkrichtung immer von außen nach innen. Auch das ist ein Punkt, für den ich immer sehr, sehr stark in meinen Projekten werbe, nämlich zu gucken, wie ticken eure Kundinnen und Kunden und was heißt das für euch als Sparkasse, Bank oder Institut. Und wenn ich persönlich auf das Thema Führung blicke, dann finde ich vor allen Dingen die drei Fragen sehr, sehr spannend, sich zu stellen, wenn eben X die Antwort ist, was ist denn eigentlich die Frage? Und auf der anderen Seite zu überlegen, wer stellt eigentlich diese Frage? Wo kommt die eigentlich her? Und was könnte die Hidden Agenda auch dieser Interessensgruppe sein, die diese Frage stellt? Und auf der anderen Seite, was sind denn die Spät- und Nebenwirkungen da daraus? Und wenn ihr, und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge dazu inspiriert, mal mit diesem Blickwinkel auf dein Institut blickst und dann überlegst, an welcher Stelle entstehen denn Transaktionskosten bezogen auf Führung und zugehörige Systeme, als auch welches Menschenbild fördern wir eigentlich und unterstellen wir eigentlich in unseren Steuerungs- und Führungssystemen, dass dir sicherlich, jetzt ist ja auch gerade wieder die Zeit der Strategieklausuren und ich freue mich, dass ich bei einigen dieser Strategieklausuren mit dabei sein darf, um genau dieses Thema mal zu diskutieren und zu überlegen gemeinsam, was sind denn Möglichkeiten, um Transaktionskosten zu senken und auf der anderen Seite das Menschenbild auf Aktualität zu prüfen und daran ausgerichtet die Steuerungssysteme, Führungssysteme, Beurteilungssysteme etc. neu auszurichten. Und ihr werdet sicherlich drauf kommen, dass ein Großteil dessen, was jetzt in der Vergangenheit sich so entwickelt hat, aufgebaut wurde, heute nicht mehr notwendig ist oder nur noch in sehr, sehr stark abgespeckter Variante notwendig sein muss. Und dabei wünsche ich ganz, ganz viel Freude im Nachdenken, im gemeinsam dann zu diskutieren im Rahmen von jetzt den kommenden Strategieklausuren und freue mich natürlich immer auf Feedback zu dieser Folge, deine Gedanken zu dieser Folge. Teile sie gerne mit mir, entweder unter meinem LinkedIn-Beitrag, den ich zu dieser Folge in den nächsten Tagen machen werde, oder gerne via E-Mail, die findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Woche. Sag danke, dass du mit mir gestartet bist. Ich hoffe, da war einiges dabei für dich in deinem Führungsalltag und freue mich sehr, dass du mit mir die Woche gestartet hast. Deshalb danke an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Dieser Podcast erscheint immer montags, alle 2 Wochen. Abonnieren gerne, dann bekommst du eine Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge online ist, und empfehle ihn sehr, sehr gerne weiter. Bis in 2 Wochen.